Ja, guten Morgen. Mein Name ist Heinrich. Ich komme aus Bielefeld, eine Stadt, die es angeblich gar nicht gibt. Ja, ich versuche überall zu gehen und zu sagen, dass es gibt sie doch, die Stadt. Ja, ich lebe da drinne, aber es gibt einige, die das trotzdem nicht glauben. Sie denken, ich bin ein Teil der Verschwörung. Ich muss Silke korrigieren. Ich heiße nicht Heinrich Klassen, sondern Heinrich Rempel. Also einen anderen Nachnamen, aber man kommt sehr schnell durcheinander, weil in unserer Gemeinde in Bielefeld gibt es nämlich 5 Heinrichs, die in der Gemeindeleitung sind. Ja? Und also wir waren also 3 eingestellte Pastoren, wir sind eine große Gemeinde und alle hießen Heinrich. Und man nannte uns spaßenshalber die 3 Heinrichkeit. Ja. Jetzt bin ich aber nicht mehr in der Gemeinde als Pastor, da war ich 7 Jahre. Davor waren wir mit unserer Familie im Missionsdienst in Kirgisistan 14 Jahre lang und jetzt darf ich wieder mit der MB-Mission, also seit einigen Jahren bin ich mit der MB-Mission unterwegs und ja, versuche unsere Missionserfahrung und so, was uns wirklich auf dem Herzen liegt und der Herr hat mich persönlich in meiner Teenagerzeit noch berufen in den Missionsdienst. Und das liegt mir so immer auf dem Herzen. Ich gehöre zu dieser Zeitschrift hier also. Ich habe gesehen, die liegt im Foyer aus. Ihr könnt sie gerne mitnehmen. Ich möchte an eure Gemeinde noch einen besonderen Dank aussprechen. Ihr unterstützt ja das Projekt in Litauen schon einige Jahre. Und das ist wirklich eine großartige Sache. Da entsteht eine neue Gemeinde in Vilnius. Es ist eigentlich... Ja, vielleicht ist sie schon so halb so groß wie eure oder vielleicht ein Viertel. Ja. Für litauische Verhältnisse ist es natürlich schon eine großartige Sache. Wir freuen uns, dass das Reich Gottes da gebaut wird und ihr seid auch mit dabei. Ja, Andreas hatte mich eingeladen zu predigen. Ich bin unterwegs in Österreich gewesen, habe dort die Mennonitengemeinden besucht. Die haben eine Klausurtagung gehabt an diesem Wochenende und ich bin dann von unserem Missionswerk auch dabei gewesen. Heute Morgen bin ich aufgestanden und das war also tiefer Schnee, ja, mein Auto war zugeschneit und ich hatte Angst, dass ich nicht rechtzeitig ankomme. So bin ich ein bisschen früher losgefahren, ja, und musste dann hier bei McDonald's sitzen und ein bisschen warten, weil ich doch rechtzeitig kam. Herzliche Grüße soll ich aber auch von den österreichischen Geschwistern weitergeben. Sie sagten, warum sind wir nicht eigentlich zusammen mit unseren bayerischen Geschwistern? Ja, sag ich, ja, da gibt es so eine Grenze irgendwie dazwischen. Aber ich denke mal, das ist natürlich, das möchte ich auf jeden Fall weitergeben. Herzliche und liebe Grüße von Ihnen sollte ich heute an euch, an die Burghausener weitergeben. Es gab ja hier die Konferenz und alle sprechen noch von dieser Konferenz, wie gut sie gewesen ist. Ja? Ich bin selber nicht dabei gewesen, aber es muss eine großartige Sache gewesen sein. Andreas hat mich gebeten, dass ich in der Predigtreihe fortsetze. Und ja, für mich war das eine Herausforderung, weil es war etwas ganz Neues. Also musste also eine ganz neue Predigt vorbereiten. Das Gute in meinem Dienst ist, dass ich immer so 5 Predigten vorbereite und dann kann ich sie in 50 Gemeinden halten. Und dann muss ich nicht ganz so oft mich intensiv beschäftigen. Aber diesmal war ich herausgefordert. Ja? Da musste ich mich befassen mit dem Text und viel mal lesen. Und das habe ich auch gerne gemacht. Ich liebe den Hebräerbrief aus 2 Gründen. Der eine Grund ist, es hat kurze Kapitel. Ja, also wenn man also liest, also man ist schnell zu Ende. Ja, wir haben heute Morgen gemerkt, Silke hat gelesen, 2 Kapitel und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass es etwas sehr lange war. Im Lukas-Evangelium, da hat das kein Ende. Ja? Also die Kapitel haben 60 Verse. Und hier ist es schön präzise, 14 Verse, also überschaubar. Aber der andere große Grund, der noch viel, viel wichtiger natürlich ist, hier wird Jesus Christus einmalig also groß gemacht. Ja? Auf vielfältige Art und Weise wird Jesus hier groß gemacht. Er ist größer als die Engel, er ist größer als die jegliche kirchliche Traditionen oder jüdische Traditionen, also was für sie sehr heilig gewesen ist, die ganze Opfergeschichte und hohe Priester und so. Jesus ist viel größer als das. Also das ist die zentrale Botschaft von dem Hebräerbrief. Heute möchte ich mit euch in Kapitel 2 hineinschauen. Und ich habe das so überschrieben, vielleicht können wir das einblenden. Also Gott wird sichtbar und wohnt mitten unter uns. Also Gott wird Mensch und wohnt mitten unter uns. Hier wird von dem Sohn Gottes gesprochen, der herabgestiegen ist zu uns Menschen, ist einer von uns geworden. Und das ist so, denke ich mal, so die, vielleicht so die Aussage dieses Kapitels. Lass uns damit starten, dass ich einige Gedanken, also auf den. So, das klappt noch nicht ganz. Vielleicht einmal weiter schalten. Jawohl. Also in den ersten Versen des zweiten Kapitels, fängt damit an, also ich fange von Vers 5 an, eigentlich die ersten Verse sind ja 1 bis 4 und dort werden wir daran erinnert, dass wir auf das Wort Gottes achten sollen. Das wurde, also eigentlich ist das so die Fortsetzung des ersten Kapitels. Da wurde gesagt, dass also ganz am Anfang, Gott hat auf vielfältige Art und Weise zu uns Menschen gesprochen, durch Propheten, durch alles Mögliche. Und am Ende hat er durch den Sohn gesprochen. Und dann wird der Sohn beschrieben und dann am Anfang des zweiten Kapitels wird gesagt, deswegen hört auf dieses Wort über den Sohn, ja, was über ihn geschrieben ist, das ist also ganz, ganz wichtig. Das soll eure Grundlage, die Grundlage eures Glaubens sein. Und das Wort ist nicht nur so geschrieben, es ist nicht nur ein akademisches, theoretisches Wort, sondern das Wort wurde auch durch Zeichen und Wunder bestätigt, durch den Heiligen Geist. Und die Apostel haben das praktiziert, die haben viele Menschen geheilt und Jesus hat auch viele Menschen geheilt und Besessene befreit und so weiter. Und deswegen ist dieses Wort lebendig und kräftig. Es ist also nicht einfach nur Theorie, sondern es ist wirklich lebensverändernd. Deswegen soll man auf dieses Wort hören und achten. Ich möchte aber jetzt vom fünften Vers gehen und hier wird ein Zitat angebracht aus dem Psalm 8. Und im Psalm 8, wenn wir also Psalm 8 aufschlagen würden, dann würden wir nicht das Gefühl haben, dass hier über den Messias die Rede ist, über den zukünftigen Christus, den Sohn Gottes, der kommen wird, sondern im Psalm 8 wird Gottes Schöpfung beschrieben. Gott hat die Welt gemacht, er ist wunderbar und er hat den Menschen gemacht. Also da wird über den Menschen als Geschöpf gesprochen. Hier wird gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, alles hast du unter seine Füße getan. Also diese Verse werden im Psalm 8 nicht so direkt auf Christus angewandt. Erst aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräer Kapitel 2, erkennen wir, das ist ja ein messianischer Psalm. Da wird auf Christus hingewiesen, oder zumindest der Schreiber des Hebräerbriefes, er hat diesen Psalm zitiert, um auf Christus hinzuweisen. Seine Menschwerdung wird mit diesem Psalm begründet. Ich möchte also zunächst unser Augenmerk auf den Menschen, auf uns richten. Und zwar, also eine kurze so Erklärung in einem größeren Kontext. Wir haben bestimmt alle von diesem Begriff Reich Gottes gehört. Und ich hatte ja lange Zeit irgendwie Schwierigkeiten zu verstehen, was ist eigentlich das Reich Gottes? Jeder spricht vom Reich Gottes und ja, wir bauen das Reich Gottes, aber was ist das eigentlich? Wie kann man das überhaupt erklären? Und meine kurze menschliche so Erklärung oder Erklärungsversuch ist, es gab also am Anfang, bevor irgendwas existierte, gab es Gott. Gott, der vor Ewigkeiten existiert. Und die Sphäre, in der Gott lebt, und das ist alles, ja, das ist einfach alles, das ist das Reich Gottes. Das ist die Wohnstätte Gottes praktisch. Ja. Gott ist unendlich groß und das Reich Gottes ist auch unendlich groß. Und das Reich Gottes ist natürlich ein geistliches Reich. Es gab also, bevor die Erde gemacht wurde und das Universum, war es also ein unsichtbares Reich. Und dann zu irgendeinem bestimmten Moment in der Geschichte, aus unserer Perspektive Geschichte, hat Gott das sichtbare Reich geschaffen. Und zwar, er hat einfach, wir lesen im ersten Buch Mose, er schuf die Erde. Er schuf die Sonne, Sterne, Mond und so weiter, Tiere, Pflanzen, Bäume und er schuf den Menschen. All das war Materie, das war sichtbar. Es gab also das unsichtbare Reich Gottes, das riesige, unendliche Reich Gottes und dann hat Gott das sichtbare Reich Gottes geschaffen. Ja, das sichtbare Reich Gottes. Das wurde sichtbar. Und Mensch, den Gott gemacht hatte, es war ein großartiges Wesen oder ist ein großartiges Wesen. Es sollte nämlich nach Gottes Ebenbild gemacht, also es sollte nach Gottes Ebenbild gemacht sein. Das heißt, Gott hat die sichtbare Welt gemacht, das sichtbare Reich Gottes geschaffen und mit dem Gedanken, dass der Mensch Gott in der sichtbaren Welt repräsentiert. Also Gott ist der Herrscher und Verwalter des Reiches Gottes, des allumfassenden Reiches Gottes. Aber der Mensch sollte in der sichtbaren Welt Gott repräsentieren. Ein wunderbares Wesen, der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hatte. Und Gott hatte, ich denke mal, ich hatte mir also die Frage gestellt, warum schuf Gott die Erde überhaupt? Und vielleicht ist so ein zaghafter Versuch, Gott hat ein Gegenüber gewollt. Ja? Man kann nicht sich selbst lieben, ja? So praktisch, wenn man also Liebe hat, wenn man lieben möchte, und Gott ist die Liebe, dann braucht man ein Gegenüber. Ja, wenn ein Teenager verliebt ist oder sich verlieben möchte, dann sucht er, an wen möchte ich mich jetzt verlieben, irgendwie, ne? Und dann irgendwann mal klappt es, dann verliebt man sich und man hat ein Gegenüber. Und das wird dann unser Partner und wir heiraten und wir lieben uns unser Leben lang. So praktisch. Und Gott wollte ein Gegenüber haben. Er wollte etwas haben, was er liebt und wo er seine Liebe ausschüttet und gibt. Ein zweiter Erklärungsversuch ist, Gott ist ein schöpferischer Gott, so ähnlich wie ein Maler, der ein Bild malt und dieses Bild existierte schon in seinem Kopf oder im Herzen. Ja? Und, aber so ein Künstler, er möchte, dass es zum Ausdruck kommt. Er möchte das irgendwie auf die Wand malen, auf die Leinwand oder eine Skulptur bauen. Er möchte, dass es sichtbar wird. Das, was unsichtbar ist, möchte er, dass es sichtbar wird. Das zum Ausdruck bringen. Und vielleicht gibt es noch andere Erklärungsansätze. Aber Gott hat auf jeden Fall in seiner Weisheit das sichtbare Reich Gottes gemacht. Und der Mensch lebte da drin, er sollte Gott repräsentieren. Ein großartiges Wesen. Und also der Mensch ist die Krone der Schöpfung, weil Gott ihn eingesetzt hat über alles. Und in Sprüche 3, Vers 10 lesen wir, dass Gott die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt hat. Das heißt, das ist das einzige Wesen, das gemacht wurde von Tieren und Pflanzen und so weiter, dass die Ewigkeit Gottes, also dieses ewige Wesen Gottes, in sich trägt. Gott hat die Ewigkeit in den Menschen hineingelegt. Und was ist daraus geworden? Wir wissen aus 1. Mose Kapitel 3, dass dort eine große Trennung stattfand. Eine große Trennung zwischen Gottes Reich und dem sichtbaren Reich. Das sichtbare Reich durch Adam und Eva, durch ihre Entscheidung, sich Gott zu widersetzen und ihre eigenen Wege zu gehen, ist also nicht nur sie haben sich von Gott entfernt, sondern zu dem Zeitpunkt ist das Reich dieser Welt entstanden, in dem wir jetzt heute leben. Das Reich dieser Welt. Und wir lesen in der Bibel, dass dieses Reich ganz anders ist, als Gott das gedacht hatte. Da gibt es einen anderen Fürsten. Da gibt es zum Beispiel den Teufel, der also ja der Herrscher dieses Reiches ist. Das Reich dieser Welt hat sich also von Gottes Herrschaft, von Gottes Reich entzogen. Und so gab es eine große Trennung. Der Mensch gehörte seitdem zum Reich dieser Welt. Wie sieht dieses Reich heute aus? Ich möchte einige Bilder hier aus meiner von meinen Missionsreisen zeigen, wie das Reich dieser Welt heute aussieht. Wir sprechen viel über Klimaschutz und Welt, also Verschmutzung und sowas. Ja, so sieht das in der Elfenbeinküste aus. Vor einigen Monaten war ich da in einer kleinen Herberge, in der wir untergebracht waren. Vom Dach dieses Hauses habe ich dieses Bild geschossen. Ein Fluss voll mit Plastikflaschen und Müll und Leute sind da und da werden Fische irgendwie rausgeholt aus dem Fluss und Kinder sind da und Frauen, die irgendwas basteln und in diesen Hütten leben, irgendwie versuchen zu überleben. Und ich dachte, mein Herz war so richtig traurig. So sieht die Welt aus, die Gott geschaffen hatte. Hat das Gott bestimmt nicht gedacht. So sollte es bestimmt nicht sein. Sehen wir also, das ist ein Bild aus Mauretanien. In Nordafrika gibt es ein Land, Mauretanien, das ein islamisches Land ist. Die Scharia ist die offizielle Gesetzgebung des Landes. Da gibt es die Todesstrafe offiziell, wenn man jemanden anders vom Islam praktisch einlädt in einen anderen Glauben. Und dort versuchen wir von unserer Mission mit einigen Gläubigen zu arbeiten, die in dieser widrigen und feindseligen Umgebung versuchen, das Reich Gottes zu bauen, Gemeinden zu gründen. Und dieses Bild habe ich vor einer Schule gemacht, da saßen so Mädchen, die sind alle verhüllt. Und ich hatte mir so sagen lassen und erzählen lassen, wie die Situation so im Land. Und da werden Mädchen verheiratet schon mit 12 Jahren oder mit 13 Jahren. Sobald sie fähig sind, Kinder zu bekommen, verheiratet man sie, sogar manchmal davor. Und dann sind sie, also praktisch werden sie, sie sind praktisch nur dafür da, Kind zu bekommen und irgendwie Haushalt zu schmeißen, für nichts anderes. Die brauchen nicht unbedingt Schule, also ist nicht so notwendig. Einer von unseren Leitern dort hat eine Frau geheiratet, sie konnte keine Kinder kriegen. Und dann hat sie ihren Zweck nicht mehr erfüllen können. Und dann hat der Mann sie einfach so in die Wüste geschickt. Ja, und jetzt war sie einfach da, ohne nichts, ohne praktisch erniedrigt, entwürdigt. Und unser gläubiger Bruder hat sie geheiratet. Er hat sie zu sich genommen. Sie haben immer noch keine Kinder. Sie wollten so gerne. Aber er liebt sie. hat sie, also die haben eine ganz anderes Leben. Ist so eine Erniedrigung von Menschen überhaupt Gottes Gedanke gewesen? Nein. Das ist das Reich dieser Welt. Ja, das ist nicht das Reich Gottes, das ist das Reich dieser Welt. Dann in Kirgisistan, wo wir viele Jahre gearbeitet haben, da gibt es die Sitte, die unmenschliche Sitte, kann man sagen. Mädchen werden geklaut und verheiratet. Man sagt also, dass es irgendwie mittelalterlich sein sollte, aber das wird bis heute noch praktiziert. Ich habe mir sagen lassen, ungefähr die Hälfte aller Ehen in Kirgisistan werden so geschlossen. Also gegen ihren Willen werden sie einfach so mit Gewalt irgendwo reingezerrt, vergewaltigt und gezwungen, in dieser Familie zu leben. So wird das oft praktiziert. Ist das Gottes Gedanke gewesen mit den Menschen? Ist das Reich Gottes? Nein. Das ist das Reich dieser Welt. Der gefallene Mensch. Vernachlässigung der Kinder. Auf diesem Bild ist mein Freund, er heißt Jesus, Issa auf Kirgisisch, ist bei uns im Haus zum Glauben gekommen, als er ein Trunkenbold gewesen ist, ohne Gleichen. Er kam zum Glauben und er hatte nicht sehr viel Schulbildung und so. Und er sagte zu mir, Genabaike, das ist mein kirgisischer Name, ich möchte Missionar sein. Was denkst du, kann ich ein Missionar sein? Ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, dass er Missionar wird. Ja? Er konnte kaum lesen, war nicht so redegewandt, predigen. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, ja? So, dass er das machen könnte. Aber er sagte, ich habe so einen Wunsch, ich möchte Missionar sein. Und so ist er dann irgendwann mal losgezogen, mit seiner Frau und seinen Kindern, losgezogen in den Süden und haben sich in einem kleinen Städtchen niedergelassen und da ist eine Gemeinde entstanden, die bis heute existiert. Und durch ihre Liebe haben sie also Menschen eingeladen in ihr Haus, von Jesus erzählt und so ist eine Gemeinde entstanden. Und dann hat Gott ihnen was aufs Herz gelegt. Ja, sie haben gemerkt, es gibt so viele Kinder, die einfach ohne Eltern aufwachsen. Weil jetzt die Zeiten so schlecht sind, fahren viele Mütter weg zur Arbeit nach Russland, um da Geld zu verdienen. Und die lassen einfach ihre Kinder irgendwo, bei Opa und Oma, Tanten, Verwandten, irgendwelche. Und einige laufen einfach so einfach so auf den Straßen rum. Einige wissen überhaupt nicht, wie sie im Leben zurechtkommen. Und sie nehmen einfach diese Kinder auf. Und im Moment haben sie 24 Kinder in ihrer Familie. Sie sind so praktisch so eine Großfamilie. Sie haben 4 eigene Kinder, die schon größer sind, aber 24 kleine Kinder, die sie erziehen. Ist das Gottes Wille, dass Kinder so aufwachsen, vernachlässigt werden? Nein. Wir sehen, es gibt, das ist einfach, ja, was in unserer Welt so los ist. Das ist noch ein Bild aus Mauretanien von Gemeindegründern, die zusammengekommen sind. Unter Todesgefahr waren wir da in diesem Raum. Für uns, also für mein Freund und mich, war das natürlich, ja, man könnte uns vielleicht rausschmeißen aus dem Land. Aber für sie war das richtig dramatisch. Sie sagten, bitte, sagt unseren Namen nicht ins Internet stellen oder das Bild kann man zeigen in den Gemeinden, aber nicht unseren Namen damit verbinden. Das ist das Bild, ohne Namen. Sie singen Lieder im Gottesdienst, nicht so laut wie ihr singt. Ich war dort zu einem Seminar und sie singen keine Lieder, weil die Nachbarn das hören könnten. Und beim Seminar haben sie dann gesagt, wir möchten doch ein Lied singen. Und sie haben ein Lied gesungen. Und das war ohne Musik beim Flüstern. Ein flüsterndes Lied. Wir haben einfach aufeinander geguckt, auf die Lippen geschaut, einander ein Lied gesungen. So sieht die Welt aus. Der Mensch ist also durch die Sünde total entstellt und durch und durch sündig. Und das drückt sich in allen Bereichen des Lebens aus, in allen Bereichen. Aber trotzdem ist der Mensch ein Ebenbild Gottes. Ist gedacht, ein Ebenbild Gottes zu sein. Entstellt, aber nicht ausgelöscht. Gott hat immer noch Hoffnungen für die Menschen. Und Johannes 3, Vers 16 lesen wir, Gott hat seinen Sohn gesandt in die Welt, damit diese Welt nicht mehr verloren ist, sondern gerettet wird. Und ich bin überzeugt, dass Jesus gekommen ist, um dieses erstellte Gottes-Ebenbild wieder zu einem wahren Ebenbild zu machen. Menschen dieser Erde wieder zu einem wahren Ebenbild Gottes zu machen und das sichtbare Reich Gottes wieder aufzurichten. Das hat Jesus vielmal gesagt. Ich möchte das Reich Gottes bauen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und er hat das Reich Gottes wieder zu uns zurückgebracht durch seine Gegenwart. Und das ist etwas für uns Unvorstellbares. Wir haben also in den ersten Versen des Hebräer 2, in Versen 5 bis 8 gelesen, dass Jesus gekommen ist, nicht als Engel, sondern als Mensch auf die Erde. Ich denke mal, warum hier das notwendig war, das zu erklären, und im ersten Kapitel war es ja schon die Rede von den Engeln, warum Engel, warum wird das hier so groß und breit erklärt? Ich nehme mal an, dass für die Zuhörer oder die Leser dieses Briefes die Engelwelt eine sehr große Rolle gespielt hatte. Ja, sie haben, vielleicht gab es, also ich habe mir sagen lassen, da gab es irgendwelche Engel, auf die man dann geachtet hatte, und diese Engelwesen waren für sie so wichtig. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Engel sind natürlich größer als Menschen. Ja, der gefallene Mensch ist kleiner als die Engel. Aber dennoch hat Gott, sind die Engel dienstbare Geister für die, die Gott lieben. Stand im ersten Kapitel. Jesus ist gekommen und ist für eine kurze Zeit geringer geworden als die Engel. Was bedeutet das? Also wir haben das hier gelesen. Nicht Engel hast du die zukünftige Welt unterworfen, von der wir reden, sondern seinem Sohn, ja, also dem Menschen, und hier wird vom Menschensohn gesprochen. Jesus kommt also als Mensch, um Menschen von der Macht der Sünde und des Todes zu befreien. Und Jesus macht sich uns gleich, das ist ein weitaus tieferer Abstieg, als wenn er ein Engel geworden wäre, wenn er als Engel gekommen wäre. Vielleicht haben die Leser dieses Briefes, die Empfänger, ihre Hoffnung auf irgendwelche Engel gesetzt, aber es ist kein Engel gekommen, sondern ein Mensch. Gott ist gekommen als ein Mensch, wie ein gefallener Mensch, ein bedürftiger Mensch, der Hunger haben konnte, der Durst haben konnte, ja, und der Bedürfnisse hatte. Und also so ein Mensch ist Gott geworden. Kleiner als die Engel, also niedriger als die Engel. Und dann lesen wir aber weiter, Vers 7, dass er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde. Und alles wurde unter seine Füße getan. Für eine kleine Zeit ist du niedriger gewesen als die Engel, Vers 9, aber dann mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Jesus hat sich erniedrigt, und wir lesen an anderen Bibelstellen, zum Beispiel in Philipper Kapitel 2 wird dieses Lied gesungen über die Erniedrigung des Messias. dass wir auch so gesinnt sein sollen wie Jesus, der ja alles aufgegeben hatte, seine Gottesgleichheit aufgegeben hat, ist ein Mensch geworden, hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und wir sollen auch so gesinnt sein, dass wir einfach unser Leben, das uns gegeben ist, also auch bereit sind aufzuopfern, selbst bis zum Tod. So wie die Leute in Mauretanien, die bereit sind, ihr Leben zu geben, damit sie das Reich Gottes bauen. Wir sollen auch so gesinnt sein. Und dann hat Gott ihn erhöht über alle Namen, lesen wir im Philipperbrief Kapitel 2. Wir wissen, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt. Ja? Es wird an mehreren Stellen so beschrieben. Und Stephanus erfüllt vom Heiligen Geist, kurz vor seinem Tod, hat so eine Vision gesehen, ein Bild gesehen. Und die sagt, ich sehe Jesus zu Rechten Gottes sitzen. Und Matthäus 28, der Missionsbefehl, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus ist also, hat sich erniedrigt, ist so wie wir geworden, aber Gott hat ihn erhöht und hat ihm in über alles gesetzt, alle Autorität und alles ihm wiedergegeben. Ja, und ihr habt hier ein wunderbares Bild hängen, von einem Löwen, und in Offenbarung 5, das ist so mein Lieblingskapitel in der Bibel. Da sehen wir, also der Johannes möchte, ja, also wer ist würdig, das Buch zu öffnen, der Geschichte und aller Probleme der ganzen Menschheit und alles, was da drin steht, wer ist würdig? Und da gesagt, der Löwe aus dem Stamm Juda ist würdig. Und der Johannes schaut sich um und sieht aber kein Löwen, sondern ein Lamm, das geschlachtet ist, wie geschlachtet ist. Und dieser Lamm steht auf dem Thron, heute schon. Er sitzt auf dem Thron. Es hat schon alles im Griff. Also das Reich Gottes ist wieder in der Gewalt Gottes. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der in seiner Lammesart hat alles, den Tod besiegt, die ganze Verdorbenheit besiegt und er sitzt auf dem Thron. Das Reich Gottes ist schon eingebrochen. Das ist schon da. Die Herrschaft Gottes ist schon da. Es ist nur nicht offensichtlich. Es wird noch offensichtlicher werden in seiner Wiederkunft, wenn er sichtbar auf die Erde wiederkommen wird. Aber Jesus ist durch Leiden zu Herrlichkeit durchgedrungen. Das ist, was ihr diese Verse hier sagen. Er regiert, er ist, also ihm entgleitet nichts und er ist allem gewachsen, auch in unserem Leben. Er ist allen Problemen gewachsen, die in unserem Leben da sind. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Es gibt jemanden, der uns total versteht und der alles im Griff hat. Die wichtigen Fragen unseres Lebens hat er total im Griff. Und die große Frage stellt sich, warum das Ganze? Warum musste Jesus kommen? Warum musste Jesus leiden, sterben? Und das wird hier im Rest dieses Kapitels beschrieben. Drei Gedanken, warum Jesus leiden musste. Der erste ist, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Verse 11 bis 13 beschreiben das. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt, also der Sohn Gottes, der heiligt, und die da geheiligt werden, das sind die, an ihn glauben, ja, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen. Wenn jemand an Jesus glaubt, und da werden sie erlöst und geheiligt. Praktisch die Sünden sind vergeben, man bekommt ein geheiligtes Leben, praktisch ein vergebenes, geheiligtes Leben, gereinigt und gewaschen. Aber noch mehr als das, wir werden zu Brüdern und Schwestern von Jesus. Wir werden zu Kindern Gottes, wir gehören zur Familie Gottes. Und das ist eine, ich denke mal, eine herausragende Wahrheit. Wir sind nicht Sklaven, so wie ich in meiner Kindheit immer gedacht habe. Da gibt es irgendwo einen strengen Gott und der möchte, dass wir alles richtig machen. Ja, wir müssen jeden Abend beten. Wenn ich das vergesse, dann ist Gott wirklich sauer mit mir. Ja, ja, also wenn ich meinen Vater unser nicht aufsage, wie wir das gepflegt haben in meiner Kindheit, ja, dann ist Gott nicht glücklich über mich. Dann wird er mich bestrafen. Dann werde ich vielleicht krank werden. Dann werde ich vielleicht meine Hausarbeit irgendwie in der Schule, werde ich vielleicht irgendwas Probleme haben und so weiter. So habe ich gedacht. Aber irgendwann mal habe ich verstanden, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zur Familie Gottes. Natürlich werde ich Sachen falsch machen. Ich werde Sachen vergessen. Ich werde Sachen manchmal falsch machen und also auch sündigen. Aber ich gehöre dazu. Ich gehöre zur Familie des Herrn. Und das ist einfach das größte Geschenk, das uns gemacht werden konnte. Wir gehören dazu, das gibt uns Geborgenheit und Schutz und Gewissheit. Keiner von uns jagt die Kinder aus dem Haus, weil sie irgendwie die Tupperdose in der Schule vergessen haben. Ja? Wir sagen, wir schimpfen vielleicht mit ihnen und sagen, warum hast du das gemacht? Also morgen musst du unbedingt sie finden. Aber wir lieben diese Tölpel. Ja? Und wir möchten, dass sie bleiben. Und wir geben ihnen einen guten Nachtkurs. Und dann singen wir ihnen ein Lied. Und wir gehen mit ihnen zu McDonald's und so alles. Obwohl alles falsch gemacht wurde. Ja? So vielleicht. Das sind unsere Kinder. Wir möchten, dass sie da sind und bleiben. Und das sind wir auch vor Gott. Wir werden Dinge vergessen und man muss manchmal mit uns schimpfen, aber wir gehören dazu. Wir sind Kinder Gottes und wir sind Brüder und Schwestern von Jesus. Es wird hier also mit einigen alttestamentlichen Zitaten auch belegt, dass das schon lange geplant war. Also das ist keine Überraschung, sondern schon lange geplant im Alten Testament, dass wir Kinder Gottes sein werden, genannt werden. Das Zweite, wozu Jesus kam, ist die Macht der Sünde und des Todes, uns von der Macht der Sünde und des Todes zu befreien. Hier wird also davon gesagt, dass Jesus dem Tod die Gewalt genommen hat, nämlich dem Teufel, im 14. Vers. Und er erlöste uns durch die Furcht vor dem Tod im ganzen Leben, sonst müssten wir im ganzen Leben Knechte sein. Wenn jemand also etwas gegen uns hat, also praktisch womit man uns erpressen kann, ja, dann sind wir nicht frei. Ja, wenn wir irgendein Problem haben, wenn wir eine Leiche im Keller liegen haben, ja, und jemand weiß es, ja, dann können wir erpresst werden. Kann zur Polizei gehen und sagen, wenn du mir nicht 50.000 Euro gibst, dann werde ich allen erzählen, dass du eine Leiche im Keller hast. Ja. Also wir sind erpressbar. Und wir sind nicht frei. Wer von uns wird dann frei gehen? Wir werden immer in Angst leben und Schrecken. Und hier wird also von der Erpressung Satans gesprochen. Wenn man an uns also Angst machen kann, du wirst sterben und wer weiß, was dann passiert. Und dann vor Angst vor dem Tod und was danach sein wird, sind wir erpressbar. Und wir haben, ja, Hauptsache nicht sterben. Hauptsache gesund und Vitamine und Spinat und so weiter. Hauptsache so lange wie möglich. Und danach, ja, vielleicht gibt es dann irgendwelche böse Geister, die wir beschwichtigen können. Und irgendwelche Kerzen. Und das macht uns zu Sklaven und erpressbar. Und wenn aber die Furcht des Todes genommen wird, wenn wir wissen, wohin wir gehen, ja, dann gibt es keine Erpressung mehr. Wenn jemand kommt und sagt, ich sage dir, wo, dass da eine Leiche liegt, sag ich, ja, ich weiß. Und ich habe es schon allen erzählt. Die Leiche ist da, aber ja, ich kann nichts mehr ändern. Ja, also erzähl es doch ruhig. Es gibt keine Erpressung mehr. Wir können nicht mehr erpresst werden. Wenn wir nicht Angst vor dem Tod haben, wenn wir wissen, dass wir das ewige Leben haben, dass wir sterben könnten, auch frühzeitig, vielleicht durch Krebs oder noch irgendwas, das wird uns nicht umbringen. Das wird uns nicht so schockieren, dass wir sagen, ich bin verzweifelt, ich bin bereit, alles zu machen, Hauptsache nicht sterben. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir sind frei von dieser Bindung und wir können frei nach vorne schauen. Und das Dritte, Jesus hilft uns durch die Glaubensprüfungen hindurch. In den letzten Versen sehen wir, dass er wurde uns gleich, er wurde seinen Brüdern gleich, ja, wie wir. Er ist genauso wie wir geworden. Er ist nicht wie ein Engel gekommen, sondern genauso wie wir. Leute, die in Burghausen oder hier irgendwo in Altötting leben. Und er ist genauso wie ihr geworden. Er kennt eure Probleme und eure Schulden für das Haus und was weiß ich, was euch sonst noch bewegt. Und dass man morgens früh aufstehen muss, zur Arbeit gehen. Und er hat auch gearbeitet. Er hat auch Türen gebaut und Tische und Särge gezimmert. Ich weiß nicht, was er alles gezimmert hat, ja, mit seinem Vater. Also er kann uns verstehen in allem, außer dass er hat nicht gesündigt. Aber er kann unseren Durst und unseren Hunger und unsere Verlangen und unsere Träume verstehen. Und in all dem, wir werden all diese Dinge, die beschäftigen uns, die sind ja nicht nebensächlich, die sind einfach da in unserem Leben und manchmal können sie zu Glaubensprüfungen werden. Wenn wir vielleicht in Schulden geraten sind, wenn wir vielleicht in Beziehungskonflikte geraten sind und viele, viele Dinge schiefgelaufen sind in meinem Leben, dann ist Jesus da. Jesus, der all das verstehen kann, ist ein Seelsorger geworden für uns. Ein hoher Priester, der also vor Gott für uns einsteht und sagt, diese Birgit, ja, und dieser Rainer, das sind meine Brüder und Schwestern. Bitte sei gnädig mit ihnen, sei gut zu ihnen, zeig ihnen deine Liebe, siehst ihre Probleme, trag sie durch. Ich denke, das ist, was wir hier über Jesus lesen. Gott wird sichtbar und wohnt mitten unter uns, um uns zu Kindern Gottes zu machen, um uns zu befreien von Bestechlichkeit und Erpressung, ja, vor Satan und dem Tod, uns zu befreien von dieser Macht der Sünde und des Todes und uns durch die Glaubensprüfungen unseres Lebens zu führen, in die Freiheit zu führen. Es möchte Jesus dir heute, denke ich mal, weitergeben. Ich würde gerne mit uns beten zu Jesus. Lass uns verneigen dazu. Ich danke dir, lieber Herr, dass du gekommen bist, um einfach dich zu verschenken an uns. Du warst bereit, den ganz niedrigen Weg zu gehen. Du bist nicht als Engel gekommen, sondern als ein einfacher Mensch. Bist bereit gewesen, so wie wir zu werden. Und hast alles aufgegeben, bist ans Kreuz gegangen. Und so bist du jetzt in Herrlichkeit. Und du baust das Reich Gottes. Und du möchtest uns auch dazu gebrauchen. Und so möchte ich bitten, Herr, für alle Geschwister hier in dieser Gemeinde in Burghausen, segne du sie. Sei du ihnen ganz besonders nahe. Gib ihnen deine Gegenwart in ihrem Alltag, wenn sie auf Arbeit gehen, in ihren Familien. Du weißt ihre Bedürfnisse, ihre Fragen, ihre Zweifel. Ja, und im Sinne der Jahreslosung möchten wir auch bitten, Herr, wir glauben, hilf unserem Unglauben. Sei du mit uns, in deinem Namen.